This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche aktuell mehrfach einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Die Oklahoma City Thunder gewinnen Spiel 2 zu Hause und gleichen die Finalserie damit zum 1:1 aus mit einem überzeugenden 123:107 Sieg. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich freue mich sehr darauf, jetzt zu besprechen, wie es dazu kommen konnte mit dem urlaubenden, aber trotzdem natürlich hart arbeitenden Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen von der Ostsee. Hier und heute am letzten Morgen meines verlängerten Wochenendtrips hier über Pfingsten. Ja, das Spiel heute Nacht live geschaut, mich aus dem Bett gequält, zusammen mit meinem Bruder hier um 3 Uhr morgens. Also wir haben das Spiel eine Stunde zeitversetzt geguckt und sind dann Mitte des dritten Viertels live gewesen durch das Skippen der ganzen Auszeiten und der Halftime. Und da war das Ding ja schon so gut wie durch. Mein Bruder meinte dann irgendwann, ja, können wir beenden. Und ich so, wow, nicht ganz so schnell. Wir gehen hier immer noch über die Indiana Pacers. Normalerweise ja, aber bei Indiana müssen wir noch ein wenig länger durchhalten hier und dieses Spiel weitergucken. Haben wir dann bis Mitte viertes Viertel ungefähr gemacht und dann war das Ding halt endgültig durch und dann konnten wir wieder pennen gehen. Ja, diesmal nicht geglückt. Ein Comeback der Indiana Pacers, aber das kann natürlich auch nicht jedes Mal funktionieren. Ja, wie geht's dir, mein Bester?
Ich bin ein bisschen müde. Ich habe gestern Abend noch mit den Homeboys Nikki und Brizzy, die begrüße ich an der Stelle, beide hören zu. Gehe ich doch mal stark von aus. Nations League geguckt, das Finale, Portugal gegen Spanien. Und dann hat sich der liebe Niklas kurzerhand dazu entschieden, einfach bei mir zu pennen. Und dann heute Morgen kam dann Brizzy wieder dazu, natürlich mit Frühstück vom Bäcker im Gepäck. Und dann haben wir uns das Game hier im Real Life angeschaut bei mir seit um 8. Dementsprechend also natürlich nicht super lang geschlafen, aber im Großen und Ganzen geht's mir gut. Ich hatte eine schöne Zeit, hier gerade mir das Game reinzuziehen und freue mich jetzt drauf, das mit dir zu besprechen. Wobei ich glaube, dass es so wahnsinnig viel wahrscheinlich gar nicht zu besprechen gibt, hatte ich jetzt das Gefühl spontan, nachdem ich das Spiel jetzt vor 15 Minuten fertig geschaut habe. Wie ging's dir live in der Nacht mit deinem Bruder im Schlepptau?
Ähnlich. Ich hatte mit offensichtlicheren Adjustments nicht gerechnet, aber ich war gespannt, ob eines der beiden Teams offensichtlichere Adjustments in Sachen Lineups, Matchups, Pick-and-Roll-Coverages, Set-Plays so in der Hinsicht um die Ecke kommt. Und wir haben relativ wenig davon gesehen. Also der Sieg der Oklahoma City Thunder lässt sich in meinen Augen nicht zurückführen auf irgendwelche bahnbrechenden Adjustments. Wir haben ein paar kleinere Dinge gesehen im Verlaufe des Spiels, aber jetzt so das an einer Sache so adjustmentmäßig festzumachen, ist, glaube ich, aktuell noch unmöglich. Da bin ich sehr gespannt auf den weiteren Verlauf der Serie, wie da jetzt die Indiana Pacers in Spiel 3 reagieren, um hoffentlich in diesem bisher noch nicht besonders tiefgründigen, ausgeprägten Schachduell wieder die Oberhand zu gewinnen. Aber es gibt auf jeden Fall die eine oder andere ganz coole taktische Sache, die wir jetzt auch in den nächsten Minuten runterbrechen. Aber ich gehe jetzt auch mal nicht unbedingt davon aus, dass das hier jetzt eine allzu lange Folge wird. Natürlich bei uns ist es nie safe, da kann man sich ganz schnell mal verquatschen und dann knacken wir ja doch die Marke von einer Stunde. Aber es würde mich aktuell sehr wundern, wenn wir jetzt hier eine Stunde darüber reden. Ich denke, da wird es im weiteren Verlauf der Serie noch um einiges interessanter und auch länger hier in diesen Analysen. Vielleicht erstmal so ein paar allgemeine Sachen. Ich habe jetzt dieses Mal, weil es halt nicht so ein historisches Spiel war, nicht unbedingt besonders viele Facts mit dabei, die das ganze Spiel hier einordnen. Lass uns vielleicht einfach mal generell so ein bisschen über die Leistung der beiden Teams reden, wie so die Leading Scorer waren, die Wurfquoten und sowas alles, um hier vielleicht ganz entspannt reinzustarten in die Analyse, oder?
Ja, können wir gerne machen, weil da dann auch schon der erste große Kritikpunkt auf Seiten der Pacers auftauchen wird, denn Tyrese Halliburton war 7 von 13 aus dem Feld, am Ende 17 Punkte gemacht, was aber ziemlich, ja nicht verfälscht wird, aber ziemlich nach oben gerissen wurde von seinen Stats im vierten Viertel, also dann endlich mal. Und da hatte man schon so dieses leichte Anfliegen, diesen leichten Anflug von, wer weiß, aber die Thunder haben einen ganz guten Job gemacht, dem dann ganz, ja, den Riegel vorzuschieben, auch dann im weiteren Laufe des Spiels und dieses vierten Viertels. Halley war im ersten Viertel 1 von 4, im zweiten Viertel 0 von 1 und im dritten Viertel 1 von 2. Das macht, wer jetzt gut mitgerechnet hat, 2 von 7 in den ersten drei Vierteln. Tut mir leid, das ist zu wenig. Ich weiß, es ist nicht sein Spiel, als Shai Gilgeous-Alexander-artiger Scorer das Heft in die Hand zu nehmen. Und wie gesagt, so ein bisschen hat er seinen Namen oder seinen Boxscore dann ja auch reingewaschen noch im vierten Viertel. Als aber das Ding, wenn man mal ehrlich ist, ja, wir reden über die Pacers, aber es war durch, mehr oder weniger. Das ist zu wenig, wenn dann von deinem besten Spieler, von demjenigen, von dem die Creation kommen soll, so wenig kommt in Sachen Scoring. Wenn dann von deinem zweitbesten Spieler, vom Eastern Conference Finals MVP, eine 3 von 11 aus dem Feld Performance kommt und immerhin 15 Punkte gemacht, weil er viel an der Linie war. Aber das war dann einfach von den beiden viel zu wenig als das. Ein Supporting Cast, der dann auch nicht so wirklich performt hat. 35% Dreierquote sind wieder okay. Das ist jetzt nicht so dieses heiße Level der letzten Wochen, aber das ist eine solide Quote. Aber selbst wenn es einer der Bankspieler oder einer der sekundären Spieler geschafft hätte, da jetzt irgendwie eine Monster-Performance rauszuhauen, hätte es wahrscheinlich trotzdem nicht gereicht, wenn deine beiden Stars offensiv so unterperformen. Und diese Monster-Performance von einem Rollenspieler, wie wir sie auf der anderen Seite mit Aaron Wiggins hatten, da können wir gleich zukommen, gab es ja dann auch nicht mal. Also es war wirklich offensiv gesehen denkbar wenig, was hier irgendwie zu einem Indiana Pacers Sieg oder selbst zu einem knappen Spiel hätte führen können.
Auf jeden Fall. Ich meine, es gab 4 Spieler auf Seiten der Oklahoma City Thunder, die mehr gescored haben als der Leading Scorer der Indiana Pacers. Sicherlich kann man irgendwo sagen, bei den Pacers haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler zweistellig gescored. Aber wenn der Leading Scorer davon halt 17 gemacht hat, in Person von Tyrese Halliburton, wie du angesprochen hast, gerade auch 4 davon im vierten Viertel. Wir können im späteren Verlauf der Folge auch gerne nochmal zu Halliburton zurückkommen und was vielleicht ein bisschen Hoffnung machen könnte für die Pacers, was man vielleicht in diesem vierten Viertel anders gemacht hat, um Halliburton ein paar dieser einfachen Looks und Punkte zu generieren. Da möchte ich am Ende unbedingt noch drüber reden, aber am Ende des Tages war das halt zu wenig. Also 13 Versuche aus dem Feld von deinem besten Spieler und 11 Versuche aus dem Feld von deinem zweitbesten Spieler Pascal Siakam. Also 3 von 11, 15 Pünktchen, 1 von 4 Dreiern. Ich meine, klar, er hat 8 von 9 Freiwürfen getroffen und 4 Assists noch beigesteuert, aber das war viel, viel zu wenig und war ja auch so ein bisschen die Befürchtung von uns, dass ein Siakam, der in der New York Serie immer Mismatches gegen sich hatte, sei es gegen Towns oder Bridges selbst, Hart, McBride, und dort halt ultra wenig von Ananobi verteidigt wurde, der jetzt halt struggelt, weil es halt nicht mehr Mismatches gibt in so gut wie jedem Angriff für ihn. Auf der anderen Seite, bei den Oklahoma City Thunder lief halt ultra viel. Ich hatte es gerade angesprochen, die 4 Leading Scorer der Partie kamen allesamt von OKC. SGA mit 34 Punkten, 11 von 21, das war eine Masterclass. Das war eine deutlich, deutlich bessere Performance als in Spiel 1. Jetzt so im Nachhinein auch, ich habe noch mal ein bisschen was zugelesen und auch noch ein bisschen was angeschaut zu diesem ersten Spiel. Und das war im Nachhinein kein so geiles SGA-Spiel. Vom effizienten Scoring her, vom Process her, vom Playmaking her, vom Sitzieren einer Defense her, hatte er schon Probleme, auch wenn die Statline am Ende gut aussah mit 38 Punkten. Und jetzt in Spiel 2 hat er in Anführungszeichen nur 34 gemacht, weniger als in Spiel 1, aber hat deutlich, deutlich besser gespielt. Zuallererst, das sind die meisten Punkte ever von einem Spieler in seinen ersten beiden NBA Finals Games. Wenn ich jetzt hier richtig rechne, dann sind es 72 zusammen, 38 und 34. So viel hat noch niemand gescored in seinen ersten beiden NBA Finals Games. Und es ist einfach das 9. 30 plus Punkte Heim-Playoff-Spiel in Serie von Shai Gilgeous-Alexander. Der einzige Spieler, der das auch geschafft hat, war ein gewisser Will Chamberlain von 1961 bis 64, also mehrere Playoff-Runs dafür gebraucht. Das sind die einzigen beiden Spieler, die es geschafft haben, in 9 Heim-Playoff-Spielen in Serie über 30 zu scoren. Das ist schon ziemlich beeindruckend und dieses Spiel 1 war eine Masterclass von Shai Gilgeous-Alexander am laufenden Band, sowohl sein Scoring als auch sein Playmaking, als auch seine Defense, die Kontrolle über dieses Spiel, die Desperation, auch schon in diesem zweiten Spiel, dass man nicht verlieren durfte, 11 von 12 Freiwürfe mal wieder reingemacht, 8 Assists zusätzlich zu diesen 34 Punkten bei auch nur 2 Turnovern. Ziemlich, ziemlich geile Performance. Und er hatte super viel Hilfe. J-Dub, 19 Punkte. Wieder nicht das effizienteste Spiel gemacht, aber ein deutlich besseres Spiel als noch in Spiel 1, wo er nur 6 von 18, glaube ich, war. Und dann hast du 2 klasse Rollenspieler Scoring Performances gehabt. Wir haben Aaron Wiggins, der in seinen 20 Minuten 6 von 11 traf, 5 von 8 Dreier und 18 Punkte machte. Und Alex Caruso. Jedes Mal, wenn er so ein Spiel hat, blutet mein Lakers-Fanherz und ich vermisse es, diesen Mann in meinem Basketballteam zu haben. 6 von 11, aus dem Feld 4 von 8 Dreiern und 20 Punkte bei, wie wir es von ihm gewöhnt sind, absurd guter Defense. Und das ist dann halt schon ziemlich cool. Chat noch 15 Punkte beigesteuert und dann hast du halt, wenn offensiv so viel geht und du auch deine Dreier besser triffst, man hat jetzt 38,9% von Downtown getroffen, mal wieder hat das Team gewonnen. Mich würde mal interessieren, ob es überhaupt in diesen Playoffs ein Team geschafft hat, was eine schlechtere Dreierquote hatte und trotzdem das Spiel gewonnen hat, weil ich habe so das Gefühl, es gewinnt einfach immer das Team mit der besseren Dreierquote. Die Pacers haben jetzt 35% getroffen und 14 Dreier getroffen und die Thunder halt 38,9% und 14 Dreier getroffen. Das wird jetzt sicherlich nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, weil die Quoten relativ nah beieinander sind und man ja auch die gleiche Anzahl an Dreiern verwandelt hat. Aber auch das wieder ein Faktor gewesen. Die Pacers waren nicht ganz so heiß von Downtown in Spiel 2 wie in Spiel 1 und die Thunder haben ihre Dreier halt besser getroffen. Und dann ist halt die Geschichte auch schon relativ schnell erzählt, wenn der beste Spieler der Serie, der mit Abstand beste Spieler eines Spiels ist, er unfassbar viel Hilfe bekommt von seinen Kollegen, während das andere Team offensiv massiv struggelt in Sachen Shotmaking und man dann auch noch die Würfe besser trifft, dann gewinnst du halt auch so ein Spiel, bevor wir überhaupt über Sachen wie taktische Adjustments und Hustle und Einsatz und sowas reden, ist dieser Sieg der Thunder hier schnell erklärt, wenn man sich einfach nur den Boxscore anguckt, finde ich.
Zumal die Pacers halt auch wirklich in vielen Belangen gestruggelt haben. Also 73% Freiwurfquote war deutlich schlechter als die 88% auf der anderen Seite. Points in the paint, 42 zu 34 zugunsten der Thunder. Das sieht jetzt am Ende gar nicht so dramatisch aus. Das war aber zwischenzeitlich auf jeden Fall eine viel, viel größere Diskrepanz. Weil halt gerade im ersten Viertel oder generell in der ersten Halbzeit sind die Pacers halt auch überhaupt nicht zum Korb gekommen. Also der defensive Gameplan von OKC gepaart mit einem viel zu passiven Halliburton haben dann dazu geführt, dass sie die Pacers dazu gezwungen haben, halt einfach wahnsinnig viele Dreier zu nehmen am Ende.
Darf ich das kurz statistisch unterlegen?
Ja, sehr gerne.
Laut Leaning the Glass haben die Pacers nur 16% ihrer Abschlüsse in der ersten Hälfte direkt am Rim genommen.
Ja, das kommt hin.
Ja.
Und am Ende waren es 40 Dreier von 82 Feldwurfversuchen. Also da braucht man dann nicht mal unbedingt eine Statistik-Website zu Rate zu ziehen, um zu wissen, dass das fast die Hälfte ist. Ja, wenn du die dann halt nicht super gut triffst, dann wird es schwierig, ein NBA-Spiel zu gewinnen. Auf Seiten der Pacers, das ist auf beiden Seiten. Und ich muss sagen, obwohl man jetzt hier so dominant gewonnen hat, das stört mich bei den Thunder schon auch immer noch, dass sie wieder, selbst bevor es dann später in eine Garbage-Time ging, wo ich gar nicht mehr auswendig weiß, also Isaiah Joe hat 6,5 Minuten gesehen und Kenny Williams 7,5. Einer von beiden stand wahrscheinlich in diesen 2,5 ungefähr Garbage-Time-Minuten auf dem Feld. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr auswendig. Trotzdem waren sie beide schon Teil der regulären Rotation, was das Ganze halt wieder zu einer 10er-Rotation gemacht hat, zusammen mit Isaiah, mit Caruso und mit Wiggins von der Bank. Da kann man jetzt natürlich sagen, gut, Caruso und Wiggins jeweils super gescored von der Bank. Du hast es gerade schon angesprochen, wie gut die beiden unterwegs waren. Also ja, Hartenstein hat mir ziemlich gut gefallen heute. Man hat auch, hat man gänzlich auf Smallball verzichtet?
Yes, sir.
Ja, ne? Hartenstein hat 22 Minuten gespielt, Chat 27 Minuten 45 Sekunden. Die beiden sind auch mal, das war aber nur ein kurzer Stretch, das waren so zwei, drei Minuten, gemeinsam auf dem Feld gestanden. Also das, was wir nach Spiel 1 noch kritisiert hatten, dass man so extrem weggeht von dem, was einen ja so stark gemacht hat bislang in diesem Playoff-Run, wurde ein bisschen korrigiert von Mark Daigneault. Aber ich bin immer noch der Meinung, es sind die Finals. Und ja, du hast deutlich gewonnen und das gibt dir ein Stück weit recht. Ich finde, es muss keine 10er-Rotation sein. Mach doch eine 8er-Rotation ohne Joe und ohne Kenny Williams. So, dann hast du Caruso, Wiggins und Hartenstein von der Bank. Shea paar Minuten mehr, Jada paar Minuten mehr, Chat wieder mehr Minuten. Also 27 sind ja jetzt heute auch wieder nicht viel gewesen. Wie gesagt, das wären wahrscheinlich in einem engen Spiel, wären das dann so um die 30 gewesen ohne Garbage Time. Trotzdem, ich bin da nicht so ein Fan von. Aber an so einem Tag, wenn die Bank so performt, ja, der Vorwurf muss sich wahrscheinlich ein bisschen in Grenzen halten. Bei den Pacers wiederum, bei denen die Bank nicht performt hat, auch da 10er-Rotation. Ben Shepherd, TJ McConnell, Thomas Bryant, Obi Toppin und Ben Mathurin von der Bank. Von denen, mit Ausnahme von McConnell, der 5 von 7 aus dem Feld geschossen hat und 6 Assists eingestreut hat. Also McConnell hat ein ziemlich geiles Spiel gemacht in seinen 18 Minuten von der Bank. Hm. Warum muss das eine 10er-Rotation sein? Warum? Vor allem dieses, das haben wir jetzt in beiden Spielen gesehen, das sehen wir generell immer wieder in den Playoffs, diese Halliburton und 4 Bankspieler-Lineups. Warum? Was? Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon. Ich denke, man sollte die Rotation, wir sind in den Finals, Mann. Setz deine 7, 8, von mir aus 9 Spieler ein, ja, bin ich weiterhin kein Fan von. Und heute ist es so ein bisschen nach hinten losgegangen bei den Pacers.
Kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ich denke, im weiteren Verlauf der Serie werden die Rotation und die Bänke auch kleiner und da werden die Stars mehr Minuten spielen müssen. Ich denke, dass das erste Spiel und selbst dieses zweite, weil man halt nach dem ersten noch nicht besonders viel gelernt hat über seinen Gegner, so ein bisschen noch Feel-Out-Games waren, weil wir hier auch über zwei Teams reden, die sich nicht besonders gut kennen. Man hat zweimal in der regulären Saison gegeneinander gespielt, nur in diesen Spielen auch nicht mit der kompletten Rotation. Wir hatten es in unserer Preview auch angesprochen gehabt. Zweimal war Holmgren nicht mit dabei. Caruso hat verpasst. Mathurin hat verpasst. Jeweils eines der beiden Games, die beiden. Dass man hier einfach noch so ein bisschen guckt, okay, was ist das für eine Serie? Was für Spieler brauchen wir eventuell in dieser Serie? Ich habe prinzipiell jetzt nicht 100% komplett was dagegen, dass man jetzt hier zu Beginn ein bisschen ausprobiert, ein wenig rumexperimentiert mit größeren Lineups, wenn wir dann in Richtung Spiel 4, Spiel 5 oder so kommen. Meinetwegen splitten die beiden Teams jetzt auch die Spiele in Indiana und Spiel 5 ist dann in OKC. Dann würde es mich schon stark wundern, wenn wir hier noch von beiden Teams eine 10er-Rotation sehen. Beide Teams stehen da, wo sie stehen, aufgrund ihrer Tiefe. Und es ist halt auch kein NBA 2K. Behalt ruhig das bei, was dich so stark gemacht hat und was dich hierher getragen hat. Und der Moment, wo man wirklich dann sagen kann, okay, 10er-Rotation machen hier gar keinen Sinn mehr, der kommt, glaube ich, erst noch. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Und es hängt viel davon ab, ob es funktioniert oder nicht. Und bei den Pacers haben wir uns nicht beschwert über die große Rotation in Spiel 1, weil das hat man gewonnen. Jetzt beschweren wir uns nicht über die große Rotation der Thunder, zumindest nicht komplett, weil sie halt auch dieses Spiel gewonnen haben und es funktioniert hat. Das hängt halt auch so ein bisschen mit dem Ausgang des Spiels immer zusammen. Aber grundsätzlich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Im weiteren Verlauf der Serie sollten hier einige Spieler keine Spielzeit mehr sehen. Du kommst halt, wenn du okay siebelst, schnell in Bredouille. Wenn du halt wirklich nicht viel too big spielen möchtest, dann ist halt eine Achterrotation schon schwierig, weil du kannst Hartenstein und Holmgren dann nur staggern. Und dann hättest du halt nur zwei Bankspieler für die anderen vier Positionen. Und das geht halt dann relativ schnell nach hinten los. Da wäre es dann cleaner, mit zwei Bigs direkt zu starten und häufiger auch mit zwei Bigs zu spielen. Aber grundsätzlich finde ich es erst einmal richtig, dass man hier wenig Too Big Liner Basketball spielt, aber halt auch wenig Smallball, weil die Pacers haben Spiel 1 schon auch an den Brettern dominiert, mit ihrer Physis dominiert. Der Grund, warum Siakam ein besseres Spiel in Spiel 1 hatte, war, dass die Pacers größer waren, gerade in diesen Non-Big Minuten der Thunder. Und das haben wir halt jetzt so nicht gesehen. Ich bestehe nicht unbedingt darauf, dass Hartenstein und Holmgren viel Zeit in der Serie zusammen auf dem Parkett stehen. Ich würde aber genauso sagen, oder ich würde es haten, wenn wir hier besonders viel Smallball der Thunder spielen. Das war ein Experiment, was in Spiel 1 nicht funktioniert hat. Daigneault mit dem richtigen Adjustment, das in Spiel 2 gar nicht erst wieder auszuprobieren. Kein Smallball mehr gesehen und das war, denke ich, einer der kleineren Schlüssel zum Erfolg.
Und diese Rebounding-Geschichte war nicht nur nicht wieder ein Problem, sondern hat sich halt umgedreht. Also man hat das Rebounding-Duell heute mit 43 zu 35 sogar gewonnen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Outcome-Bias, dass wir sagen hier, ja, siehste, aber das war schon, wie du sagst, auf jeden Fall ein Schlüssel, dass man auf diese Small-Ball-Lineups quasi komplett verzichtet hat. Und dadurch halt auch nicht den Nachteil hatte. Also weder Turner noch Siakam sind jetzt großartig abgegangen, mit Ausnahme, und das wollen wir nicht unter den Teppich kehren, von einem der krassesten Dunks der Saison von Miles Turner. Hm. So ein klassisches High-Pick-and-Roll und dann so ein Steckpass von Hurley und dann, ja, nimmt er einfach Fahrt auf und ballert das Ding da. Ich meine, es war über Hartenstein. Das war schon ziemlich sick, aber das war halt auch einer der wenigen offensiven Lichtblicke auf Seiten der Pacers.
Auf jeden Fall, bevor wir jetzt vielleicht zum taktischen Kram kommen, OKC hat mit mehr Intensität gespielt, mit mehr Dringlichkeit gespielt, mit mehr Wille gespielt, mehr Einsatz gezeigt, und man hat schon gemerkt beim Zuschauen, welches Team hier mit 1-0 führt in dieser Serie und welches Team mit 0-1 hinten liegt. Und das ist in meinen Augen eine große Qualität der Oklahoma City Thunder und vielleicht im Einzelnen sogar noch von Shai Gilgeous-Alexander, dass man in diesen Playoffs sehr, sehr gute Antworten gefunden hat, durchgehend nach Niederlagen. Also wenn wir uns erinnern an dieses Spiel 2 der Denver-Serie, was man mit 40 Punkten gewonnen hat, weiß nicht, irgendwas in den 40ern, wo man irgendwie 150 oder so gescored hat und fast den Playoff-Scoring-Record der Celtics damals gebrochen hat, nachdem man in Spiel 1 ja so dramatisch verloren hat. Am Ende, die Thunder sind ein Team, was nicht zweimal verliert in den Playoffs. Und das ist eine ganz, ganz große Qualität. Gute Teams, favorisierte Teams, Championship-Teams verlieren nicht zweimal hintereinander. Das war auch eine große Qualität der Boston Celtics. Im letzten Jahr, da können wir generell auf die Champions der letzten Jahre gucken. Die verlieren relativ selten zwei Spiele in Folge. Das kann sein, weil ihre Coaches krasse Adjustments machen, was jetzt in dem Fall nicht der Fall war, einfach weil es auch nicht nötig war nach Spiel 1, was man ja auch schon hätte gewinnen müssen. Oder weil du einfach als Team so bist, dass du noch diesen extra Gang hast und mehr Einsatz zeigen kannst und mit mehr Dringlichkeit spielen kannst, wenn es sein muss, oder wenn du halt Spieler hast, die für solche Momente leben, wenn du in Playoff-Serien hinten liegst und wirklich abliefern musst. Und Shai Gilgeous entwickelt sich mehr und mehr zu so einem Spieler, der aufblüht in Situationen, in denen er nicht mit dem Rücken zur Wand steht, weil so war es noch nicht, aber wo zumindest irgendwo eine Bedrohung da ist, in einer Serie noch weiter abzurutschen, da blüht er auf und das zieht sich dann durch das gesamte Team und das ist nicht bei jedem Team so selbstverständlich. Kann auch schnell mal passieren, dass Teams dann Serien entgleiten, weil man dann nicht mehr so richtig schnell die Antworten findet oder als Team einfach nicht so drauf ist, dass man anders spielen kann und so eine Trotzreaktion zeigen kann und motiviert ist dann durch solche Niederlagen. Das heißt, die Oklahoma City Thunder sind ein Team, das wirklich Antworten finden kann auf Niederlagen, und das zeichnet sie sehr aus in diesen Playoffs.
149 zu 106 war das zweite Spiel gegen Denver, der Vollständigkeit halber, gerade nachgeschaut. Ja, gut, dann lass uns doch gerne, also die Line-Up-Geschichten bei OKC haben wir jetzt schon angesprochen, kein Smallball mehr, die beiden Bigs insgesamt zusammen mehr Minuten und auch wieder ein bisschen zusammen auf dem Feld. Was sind sonst noch Dinge, die du entweder Line-Up-technisch oder taktisch festgestellt hast? Du hast einen Teaser schon gegeben, was man bei den Pacers im vierten Viertel gemacht hat, um dann Halliburton ein bisschen besser ins Spiel zu bringen. Willst du damit anfangen?
Nicht unbedingt, weil das dann vielleicht eher so in Richtung Ausblick auf Spiel 3 passen würde.
Alright.
Und halt auch keine Rolle gespielt hat über den Verlauf des Spiels. Also das ist ein bisschen was gewesen. Dann im vierten Viertel ist das Spiel durch, wo man sagen kann, okay, haben die Pacers hier eventuell was gefunden für Spiel 3 dann? Aber es hat halt keinen Einfluss gehabt in Spiel 2. Man kann sicherlich auch ein bisschen umdrehen und sagen, okay, der Grund, warum man Spiel 2 verloren hat, ist, weil man das nicht schon eher gemacht hat. Aber lass uns da gerne am Ende zu kommen.
Alright, worüber willst du dann sprechen?
Ein Grund, warum die Pacers Spiel 1 gewinnen konnten, ist, dass, und da hatten wir drüber geredet, man hat die Thunder jetzt nicht zwangsweise zu einem Shooting-Team gemacht, aber man hat jetzt auch es trotzdem geschafft, den Korb zu beschützen. Und das hat man gemacht, und wir hatten da gar nicht mal so ausführlich drüber geredet in unserer Folge. Natürlich, wir haben die grundlegenden Sachen angesprochen, viel Hilfe aus den Corners rein, gerade aus den Gaps rein, vom Nail rein. Aber was du quasi machen kannst, wenn du A, Hilfe reinschicken willst und den Korb schützen willst, aber B, nicht zwangsweise deinen freie Shooter draußen stehen lassen möchtest. Und das ist etwas, was die Pacers sehr gut gemacht haben in Spiel 1, sind, dass ein Pacers-Spieler wird quasi geschlagen auf dem Weg zum Korb und dann rotiert der Help Defender aus der am nächsten gelegenen Gap, häufig dann vom Nail oder von einem der Slots, hilft rein, rotiert rein und nimmt den Driver, während der Spieler, der gerade geschlagen wurde, dann raus switcht. Ist jetzt ein wenig schwer, das in einem Podcast zu visualisieren. Ich werde vielleicht die Tage dann nochmal ein YouTube-Video dazu machen. Es nennt sich ein sogenannter Peel-Switch. Das heißt, der Peel-Switch ist Teil dieser Action, wo dann einfach irgendwo geswitcht wird. Der Help-Defender wird dann zum On-Ball-Defender, während der ursprüngliche On-Ball-Defender dann rausrotiert. Und damit bleibt die Mitte und der Weg zum Korb verteidigt und dicht. Aber es entsteht jetzt nicht zwangsweise ein guter Look von Downtown, weil jetzt zu dem kurz freigelassenen Shooter dann direkt ein anderer Defender hinrotiert. Und damit hatten die Thunder massive Probleme in diesem ersten Spiel. Das hat dazu geführt, dass man halt zwar nicht zum Korb kam, aber auch nicht so unendlich vielen freien Dreiern, sondern häufig dann in der Midrange irgendwie aktiver oder Drives gesucht hat gegen eine volle Mitte, weshalb SGA sehr, sehr viele Versuche genommen hat und wenig gepasst hat. Und wir hatten das ja in der Folge angesprochen, das ist etwas, was man mit Donovan Mitchell ähnlich gemacht hat, weil es halt auch schwierig ist, da dann als offensiver Spieler direkt Antworten zu finden, weil du denkst dir, okay, die Mitte ist zu, der Weg zum Korb ist irgendwie zu, aber irgendwie ist auch niemand frei, was mache ich jetzt? Und offensive Spieler, die jetzt nicht gerade Luka oder LeBron oder Jokic oder Harden heißen, müssen da erstmal ein wenig adapten und Antworten darauf finden. Und mit diesen Antworten kamen die Thunder jetzt um die Ecke. Es ist jetzt, wie gesagt, hier in diesem Podcast nicht wirklich optimal, das alles zu erklären. Aber auf diese Gap-Help-Defense der Pacers, auf die Peel-Switches, war man besser vorbereitet. Man hat höhere Ballscreens gestellt, früher in Angriffen, was dazu geführt hat, dass die ganze Pacers-Defense weiter auseinander gezogen wurde. Und es ist schwierig, als Gap-Help-Defender dann zu rotieren, wenn man einfach sehr weit weg ist von der Action und das alles sehr weit auseinandergezogen ist. Es ist schwierig, Help-Defense zu spielen, wenn das ganze Halbfeld genutzt wird. Man hat sehr, sehr viele Empty-Side-Pick-and-Rolls, Empty-Side-Handoffs, Empty-Side-Actions gelaufen, wo die nächstgelegenen Help-Defender dann halt in der Mitte waren, aber halt nicht auf dieser Seite. Also sehr viel besseres Spacing. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass die Thunder das dann häufig so gemacht haben, dass sie oben einen Pick-and-Roll oder Handoff gelaufen haben. Und dann hast du aber an den Slots keine Shooter postiert, von denen reingeholfen werden kann, sondern du hast einen Shooter dann links unten in der Ecke, einen Shooter rechts unten in der Ecke und dann hast du einen Spieler am Dunker-Spot. Das kann dann in den Two-Big-Lineups der andere Big sein, wenn oben einer der Bigs den Ballscreen stellt und dann ist der andere unten im Dunker-Spot. Aber die große Qualität der Thunder ja schon in den letzten beiden Jahren war, dass man den Dunker-Spot auch immer wieder genutzt hat durch irgendwelche Guards. Also ein Cason Wallace, der immer wieder den Dunker-Spot besetzt hat, oder ein Alex Caruso oder ein Lu Dort. Das sind immer wieder Spieler, die im Dunker-Spot genau wissen, was sie machen sollen. Und wenn du dann quasi drei Spieler unten an der Linie hast, links in der Ecke, im Dunker-Spot und rechts in der Ecke, wo soll dann die Hilfe groß herkommen? Beide Slots sind nicht besetzt, so wie das in Spiel 1 immer der Fall war, wo dann natürlich das ziemlich leichte Adjustment war, einfach aus dem nächstgelegenen Slot, dem nächstgelegenen quasi Elbow-Nail-Area einfach reinzuhelfen. Und das konnten die Pacers in der Situation nicht machen. Und was mir auch gut gefallen ist, man hat immer wieder verschiedene Screener eingesetzt, was dazu führte, dass es verschiedene Help-Defender waren. Ein Pascal Siakam konnte immer wieder von Lu Dort reinhelfen in Spiel 1 und wusste genau, okay, ich bin basically in jeder defensive Possession hier postiert und das ist meine Rotation. Und was die Thunder in Spiel 2 gemacht haben, super viele verschiedene Screener. Das waren Hartenstein, das war Holmgren, da war viel Lu Dort Pick-and-Roll dabei. Wir haben J-Dub gesehen, der Screens stellt. Wir haben die Guards gesehen, die Screens stellen. Und das hat dazu geführt, dass es immer wieder verschiedene Defender waren in diesen Help-Areas und man so halt Fehler erzwingt, weil je häufiger ein Spieler etwas macht und das Gleiche hintereinander macht, desto besser und eingespielter wird man. Und klar, ob nun Mathurin da steht oder Siakam, man kann beiden sagen, das ist deine Rotation, aber wenn die halt vorher nicht unbedingt wissen, dass sie jetzt in der Situation da stehen und das ihre Aufgabe ist und sie das halt nur zweimal im Spiel machen müssen statt zehnmal, dann ist es halt schon wahrscheinlicher, dass sie einen Fehler machen, dass sie vielleicht nicht direkt automatisch dieses Read machen, vielleicht eine kleine halbe Sekunde zu langsam sind, weil sie es nicht davor schon in drei Possessions gemacht haben. Und das führt halt dazu, dass die Help Rotations der Pacers ein wenig langsam waren, dass man nicht so verteidigen konnte und dass ihr Gap- und Help-Defense-Plan nicht so aufgegangen ist. Und SGA kam besser zum Korb, SGA hat bessere Kickout-Pässe, spielen können zu freieren Shootern, man hat den Ball besser laufen lassen und das ist jetzt kein großes Game-Changing-Adjustment gewesen, wo ich sage, okay, Alter, da mache ich jetzt ein komplettes YouTube-Video mal drüber, aber in meinen Augen hat das der Offense der Oklahoma City Thunder schon sehr geholfen, wenn du das dann combinest mit besserem Shotmaking, dass du deine Würfe besser triffst, dass du mit einer anderen Dringlichkeit auch den Korb attackierst, dann war das schon ein ziemlich wichtiges und richtiges Adjustment, auf das die Pacers jetzt auch erstmal eine Antwort finden müssen. Die Pacers haben ihren Move gemacht, haben ihre Art von Help-Defense gespielt, die funktioniert. Die Thunder haben jetzt geantwortet und jetzt sind die Pacers dran mit Antworten und das ist schon gar nicht mehr so einfach jetzt in der Situation.
Ja, definitiv habe ich gar nichts hinzuzufügen. Das hat zum Teil auch dazu geführt, also die Thunder-Offense, die einfach ein bisschen sharper war, aber vor allem natürlich die Thunder-Defense, die du, wie gesagt hast, einfach mehr Energie, mehr Dringlichkeit hatten wir vor ein paar Minuten mal. Es war jetzt nicht ganz so krass wie in Spiel 1 in dieser ersten Halbzeit, erstmal 19, glaube ich, Turnover forciert hat und dann einfach einen heftigen Run hingelegt hat. Aber wir haben wieder einen 19-2 Run gesehen im zweiten Viertel. Es waren wieder immerhin 15 Turnover, die man übers Spiel verteilt forciert hat und dann eben 6 in diesem zweiten Viertel, als dann unter anderem dieser Run passiert ist. Die Pacers konnten wieder antworten mit einem eigenen 10-0 Run, was dann bedeutet hat, dass das Ding halt noch nicht durch war irgendwie zur Halbzeit oder so. Aber diese Mischung aus Struggle auf der einen Seite und einfach die Unfähigkeit, diese Thunder Offense zu stoppen, hat dann mal wieder dazu geführt, das war dann auch die Phase, in der Wiggins das erste Mal so richtig heiß gelaufen ist. Und Caruso hat, glaube ich, auch 2 oder 3 Dreier getroffen in diesem Run. Hat wieder mal zu einem solchen großen Run der Thunder geführt. Und das war dann auch das, was das Spiel so ein bisschen geöffnet hat, nachdem es zuvor ja ausgeglichen gewesen war.
Auf jeden Fall. Und das ist ironischerweise auch genau die Zeit gewesen, in der die Thunder massiv Kapital daraus geschlagen haben, dass sie verschiedene Antworten gefunden haben auf die Gap Help. Und dass Wiggins und dass Caruso da so gut waren in diesem Zeitraum, lag halt auch daran, dass sie zu vielen freien Dreiern gekommen sind, durch das Schlagen der Thunder, der Gap Help, der Indiana Pacers. Wir haben auf beiden Seiten Zone Defense gesehen, was früher oder später einfach passieren musste. Ich war vorher sehr darauf gespannt, ob Carlisle direkt jetzt zu Spiel 2 schon zur Zone Defense greift oder sich das für später noch auffällt, aber er hat dann im Verlauf des Spiels immer mehr auch gesehen, dass Halliburton massiv Probleme hat und dass die Thunder nicht aufhören werden. Halliburton, wie schon ähnlich in Spiel 1, zu attackieren. Mir hat da auch der Prozess der Thunder gut gefallen. Man hat in Spiel 1 noch sehr viel versucht, gerade in Person von SGA, Mismatch-Hunting zu betreiben und durch Ballscreens 1 gegen 1 Duelle zu forcieren. Und es hat okay funktioniert, aber es hat so ein bisschen den Rhythmus aus der Offensive genommen. Und das habe ich jetzt in Spiel 2 nicht so beobachtet, dass SGA immer wieder sich Gegenspieler rausgepickt hat, um die im 1 gegen 1 zu attackieren, sondern da war mehr Tempo drin, mehr Passing. Die Thunder haben, das habe ich im Nachhinein erfahren, in Spiel 1 die wenigsten Pässe gespielt von irgendeinem Team in irgendeinem Game in dieser Saison.
Krass.
Und das war halt in Spiel 2 überhaupt nicht so. Da war weniger stumpfes Mismatch-Hunting und dann im 1 gegen 1 attackieren. Da war einfach der Process sehr viel besser. Trotzdem hat sich rauskristallisiert, dass man nach wie vor die Matchups natürlich sucht gegen Tyrese Halliburton, was dazu geführt hat, dass die Pacers irgendwann zu ihrer Zone gegangen sind, in der man Tyrese Halliburton dann vom Perimeter weggehalten hat und ihn versucht rauszuhalten aus diesen Guard-to-Guard-Pick-and-Rolls und aus diesen Actions, hat okay funktioniert. Aber auch hier wieder die Thunder, wir sind mittlerweile in den NBA Finals, haben jetzt 3 Serien gespielt, in denen ihr Gegner probiert hat, Zone-Defense zu spielen. In der Memphis-Serie noch nicht ganz so viel, aber gerade die Denver-Serie hat OKC perfekt vorbereitet auf das, was da später noch kommen sollte in diesem Playoff-Run, gerade auch in Sachen Zone-Defense und auch die Minnesota Timberwolves haben wir wieder Zone-Defense mit ausgepackt, also damit schlägst du jetzt die Thunder halt auch nicht mehr mittlerweile in diesen NBA Finals. Es hat also nur okay funktioniert. Auf der anderen Seite sind die Thunder zu Zone-Defense gegangen, gerade in den TJ McConnell-Minuten, der ein gutes Spiel gemacht hat, du hast es angesprochen, aber als basically Non-Shooter, der er halt ist, sind die Thunder in den Minuten mit ihm auf dem Parkett gerne mal zu ihrer Zone-Defense gegangen, indem man ja ihn dann einigermaßen ignorieren konnte. Also beide Teams immer wieder Zone gespielt. Ich bin sehr gespannt, ob wir da mehr, weniger oder gleich viel im weiteren Verlauf der Serie sehen. Das würde ich noch anbringen. Und was mir aufgefallen ist, gerade zu Beginn des Spiels, man ist mehr geswitcht mit Chet Holmgren, während das im ersten Spiel noch deutlich mehr Drop-Coverage war mit ihm auf der 5, haben wir in den Center-Minuten von ihm mehr Switching gesehen, in denen die Thunder dann wirklich 1 through 5 geswitcht sind und gerade in den Minuten, in denen er halt auf der 4 gespielt hat, was jetzt nicht viele Minuten waren, aber da musst du halt mit ihm auch switchen. Und das haben die Oklahoma City Thunder, denke ich, sehr erfolgreich gemacht. Das war defensiv ein grandioses Game. Man hat wieder kaum Transition-Punkte zugelassen. Wir haben es angesprochen, kaum Versuche nah am Korb, auch nicht allzu viele freie Dreier. Also das war defensiv ein ziemlich herausragendes Spiel. Und das ist schon immer das Fundament dieses Thunder-Teams gewesen. Und wenn die Defense läuft, dann läuft in der Regel auch ihre Offense. Sie haben jetzt selber auch nicht besonders viele Transition-Punkte machen können, aber sie konnten dann immer wieder das Spiel schnell machen, früh in ihre Action reingehen, diese High-Ball-Screens dann immer wieder und dann zielstrebig am offensiven Ende zu guten Looks kommen. Also ein wirklich, wirklich gutes Two-Way-Game dieser kompletten Oklahoma City Thunder-Truppe. Und das hakt, glaube ich, auch weitestgehend ab, was ich hier zu den taktischen Sachen zu diesem Spiel anbringen wollte.
Was sollen die Pacers denn jetzt machen in Richtung Spiel 3? Also wir haben schon gesagt, Halliburton auf einer rein individuellen Ebene muss einfach aggressiver sein. Das war viel zu wenig in den ersten drei Vierteln. Und wir haben dann im vierten Viertel gesehen, dass es funktionieren kann in der einen oder anderen Possession. Ich fand es sehr witzig, dass Mike Breen, als Halley im ersten oder zweiten Viertel einen Dreier getroffen hat, dieses Bang, I owed him that one, so I had to do it early. Das war.
Hast du das mitbekommen, dass Mike Breen gefragt wurde nach Spiel 1, warum er kein Bang ins Mike geschrien hat durch den Halliburton Game Winner?
Ja, weil er und sich das für Dreier aufhebt, hat er gesagt.
Ja, ja. Dass ich eine wacke Ausrede finde. Ich habe irgendwo gelesen, Mike Breen ist jetzt so langsam in diesem LeBron 2018-19 Territorium, wo sein Supporting Cast einfach so schlecht ist mittlerweile, dass es dazu führt, dass er zu viel machen muss und das so ein bisschen auch seiner Reputation schadet. Und ich fand den Vergleich eigentlich ganz gut. Ich sehe jetzt immer mehr so Clips. Also klar, Jeff Van Gundy und wie ist der andere? Mark Jackson, ehemaliger Warriors Head Coach. Das war jetzt auch kein perfektes Trio und die sind oft abgedriftet und haben über irgendwas geredet, was nichts mit dem Game zu tun hat. Aber die drei hatten Chemie und die drei waren wirklich, wirklich gut. Und ich fand, da konnte Mike Breen auch aufblühen und wirklich auch nur das machen, was er halt machen soll. Und es ist schon ziemlich offensichtlich, dass er jetzt mit Doris Burke und Richard Jefferson da mehr macht und auch teilweise zu viel reden muss und zu viel auch in die Analyse reingehen muss und sich nicht mehr wirklich auf das konzentrieren kann, was er halt am besten kann und am besten machen kann. Und das schadet auch so ein bisschen seiner Performance leider. Also ich bin sehr gespannt, wie ESPN dahingehend weitermacht. Generell die ganze ESPN-Production. Hast du den Mist gesehen, dass man da die Championship-Trophäe virtuell auf das Parkett so hat projiziert? Also kannst halt komplett vergessen. So diese ganze Finals-Aufmachung, wenn du das vergleichst mit vor 10 bis 15 Jahren, so Player-Intros, Animationen, bevor Auszeiten anfangen. Das war schon ein anderes Level.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Haben wir noch was?
Ja, lass uns kurz darüber reden, was die Pacers vielleicht anders machen können.
Achso, stimmt, klar. Viertel
anders gemacht hat. Man hat Tyrese Halliburton nicht mehr immer den Ball vortragen lassen, beziehungsweise im Halbfeld die Action starten lassen, sondern man hat ihn sich besser Offball bewegen lassen. Wir haben die andere Chicago-Action gesehen. Wir haben Situationen gesehen, wo er selber einen Offball-Screen stellt und dann halt in Handoffs an den Ball kommt, wo man dann in anderen Situationen auch ein bis zwei Köder Ballscreen-Actions an anderen Stellen läuft, nur damit er sich ein wenig freier bewegen kann und dann an den Ball kommen kann. Und das ist was, wo ich jetzt nicht sagen würde, Alter, die Pacers, die haben was gefunden. Kennst du dieses Meme nach dem ersten Spiel der Lakers damals gegen die Nuggets in den Conference Finals 2023, wo irgendeiner getwittert hat, if I'm the Nuggets, I'm treating this like a loss. Lakers really found something with Rui Hachimura on Nikola Jokic. Also so weit würde ich jetzt hier nicht gehen. So, wenn ich die Thunder bin, dann treat ich das ja wie eine Niederlage, weil die Pacers haben wirklich was gefunden in diesem vierten Viertel mit Halliburton Offball. Aber das ist halt der Way to go für die Indiana Pacers. Das ist kein Game Changer. Das wird nicht dazu führen, dass Halliburton 40 Punkte und 18 Assists droppt in Spiel 3. Aber so wie es jetzt war, Halliburton, der die Actions einleitet, dafür ist er nicht gut genug. Und die ganzen Game-Winner und die Signature-All-Time-Momente, die Halliburton jetzt hatte und all das Lob, was gerechtfertigt war, sollen jetzt nicht darüber hinwegstrahlen, in meinen Augen, dass Halliburton immer noch auch Defizite hat als Spieler und dass er auch genug Spiele hat, in denen er wirklich abtaucht. Und wenn dieser Game-Winner, und wir hatten es beide gesagt, in Spiel 1 nicht gewesen wäre, dann wäre das auch potenziell ein Spiel gewesen, in dem wir Halliburton auch kritisieren. So haben wir ihn jetzt halt erst in Spiel 2 kritisieren müssen. Aber bei Halliburton ist häufig so ein bisschen das Problem, und das ist anders als das Anthony Edwards Problem, mit dem die Thunder in der Runde davor zu tun hatten, dass Halliburton häufig, selbst wenn er mehr möchte und mehr Abschlüsse nehmen will, das einfach nicht kann, weil er nicht die Handles hat von einem Shai Gilgeous-Alexander. Niemand hat die Handles von Shai Gilgeous-Alexander, aber Halliburton hat sie halt erst recht nicht. Er hat nicht die Athletik, zum Korb zu kommen wie der eine oder andere Point Guard. Er hat nicht den Körper, dass er auf einmal in den Post gehen kann. Und er kann aufgrund seiner Shooting Motion, die funktioniert für ihn, aber die ihn auch immer wieder vor Probleme stellt, weil er halt sich durch seine Hände jetzt nicht den Platz kreieren kann, aber durch die Shooting Motion auch jetzt keine Fallback-Würfe nach links oder rechts groß nehmen kann und sich da, wann immer er will, Platz kreiert und aus komischen Lagen diese Würfe trifft. Das geht mit dieser Wurfform einfach nicht. Das heißt, Halliburton hat häufig Spiele, wo er, selbst wenn er 20 Würfe aus dem Feld nehmen will, das einfach nicht machen kann, weil die Rahmenbedingungen für ihn nicht so da sind. Das heißt, die Pacers müssen ab Spiel 3 einen besseren Job machen, ihm diese Rahmenbedingungen zu erfüllen. Und zwar, indem er sich abseits des Balles bewegt, an den Ball kommt und dann schnelle Plays macht, mit einem Vorteil schon an seiner Hand und mit einer Defense, die schon im Scramble-Mode ist. Und das sagen wir über ganz, ganz viele Spieler. Das haben wir über Luca jahrelang gesagt, über Trey. Du als Hawks-Fan, du weißt genau, wovon ich rede. Über Anthony Edwards, wo wir nach dem Einspiel in der Thunder-Serie gesagt haben, Alter, hier, da war eine Floppy-Action auf einmal und dann war er immer mal ein bisschen im Post und dann hat er sich ein bisschen bewegt und dann ging man wieder komplett weg davon für den weiteren Verlauf der Serie. Man muss Halliburton in Szene setzen und ihm den Ball geben, wenn er bereits in der Bewegung ist. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ansonsten wird er in dieser Serie massiv strugglen. Es kann sein, dass er den Thunder noch 2 Game-Winner reinballert, aber er wird trotzdem strugglen über weite Strecken dieses Spiels mit dieser Full-Court-Defense gegen ihn, immer wieder aggressiv unter Druck gesetzt. Er kriegt nicht viel Separation durch Ballscreens, weil die dann da einfach geisteskranke Screen-Navigatoren haben. Und deswegen muss man hier Mittel und Wege finden, ihm offensiv das Leben leichter zu machen. Und die Ansätze in diesem vierten Viertel waren da. Ich traue Rick Carlisle durchaus zu, darauf aufzubauen und hier in Spiel 3 mit einem Gameplan um die Ecke zu kommen, der Halliburton das Leben erleichtert. Aber das ist zwangsweise notwendig, wenn die Pacers dieses dritte Spiel gewinnen wollen.
Ja, safe. Und wir, beziehungsweise vor allem ich, haben ihn ja auch schon kritisiert in Spiel 1. Klar, das wurde dann einfach übertüncht. Das war auch okay so von dem Game-Winner. Aber da hat er ja auch schon sehr viele Phasen gehabt, in denen er einfach zu passiv war und nicht richtig eingesetzt wurde. Und das war auch dann der Kontrast. Das ist völlig richtig natürlich runtergebrochen. Offball wurde er eingesetzt und kam dann erst an den Ball. Er war auch in der ersten Halbzeit und im dritten Viertel schon relativ viel Offball unterwegs. Aber da war er halt einfach nur Offball. Da stand er dann zum Teil einfach nur in der Ecke, ohne irgendwie was zu machen. Das ist dann halt auch nicht der Weg. Und dann lässt du halt Andrew Nembhard kochen. Okay, funktioniert ab und zu mal mit irgendeinem krassen Stepback-Dreier, bisher auch keine Dauerlösung. Und nicht nur, dass du die Defense eventuell in Scramble-Mode bringst, bevor dein Creator, dein primärer Ballhändler überhaupt erst an den Ball kommt, du gibst dir halt auch schon die Chance, bevor er selber überhaupt eine Action initiieren muss, dass Lou Dort nicht mehr an ihn dranhängt. Mhm. Und das ist dann eventuell, oder Caruso, je nachdem, wer von den beiden auf dem Feld war, das ist eventuell dann ja auch schon ein Vorteil. Es ist ein Unterschied, ob du gegen Shai versuchst, dann was zu kreieren oder gegen Dort oder Caruso.
Sehr guter Punkt, ja.
Und was noch dazu, du hast gerade gesagt, die Thunder haben einfach so geisteskranke Screen-Navigatoren. Die Pacers haben halt leider auch keinen überragenden Screener. Turner ist nicht der allerbeste Big-Screener. So, da wäre dann Halliburton, wenn er jetzt einen Screen von Hartenstein zum Beispiel bekommt, wäre dann auch nochmal was anderes in dieser ganzen Separation-Geschichte. Aber hat er halt nicht in seinem Team. Am ehesten noch Thomas Bryant, aber den will ich jetzt auch nicht unbedingt. Und du machst ihm halt das Leben auch nicht einfacher, wenn du ihn, was ich vorhin kritisiert habe, in diese All-Bench-Lineups reinpackst. So, was erwartest du denn, was passiert, wenn Halliburton, ich glaube, es waren McConnell, Mathurin, Toppin und Bryant, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, in dieser R-plus-4-Bankspieler-Lineup. Ja gut, also da kann McConnell noch so viele Short-Midrange-Jumper. Übrigens, ich habe letzte Woche gesagt, Obi Toppin Reverse-Layups, ganz heißer Kandidat für den Spaghetti-Ice-Award. TJ McConnell, kurze Midrange-Pull-Ups, ebenso.
Und ich habe gestern erst ein Spaghetti-Eis gegessen.
Siehste?
Passt jetzt nicht zu der Analyse, aber ich wollte es halt einfach mal loswerden.
Ja, doch, nee, fand ich einen wertvollen Beitrag.
Fand ich sehr gut. Danke. Direkt auf der Seebrücke in Heringsdorf, 10 von 10.
Herrlich.
Sehr geil.
Mit gefrorener Sahne unten drunter.
Mit gefrorener Sahne. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich auf die Eiskarte geguckt habe, habe das Spaghetti-Eis nicht gleich gefunden, weil in der Kinderkarte, da stand halt das Kinderspaghetti-Eis bei den Kindern für irgendwie so 7 Euro. Und dann habe ich bestellt, zwei Spaghetti-Eis für mich und meine Schwester und habe aber Spaghetti-Eis bestellt und dann kam die Rechnung und dann hat irgendwie ein Spaghetti-Eis einen Zehner gekostet, weil die uns halt dann ein großes gebracht haben und halt keins für Kinder. War aber jetzt auch nicht schlimm, weil das Kinder-Spaghetti-Eis wahrscheinlich eine sehr viel kleinere Portion gewesen wäre und ich ja beim Spaghetti-Eis komplett auf große Portionen gehe, aber ja richtig schön geil gefrorene Sahne innen drin. Das Ich appreciate, dadurch, dass ich halt einmal diese Experience hatte, wo die mir die Sahne daneben gelegt haben, appreciate ich das jetzt viel mehr, wenn es halt so ist. Ich hatte es seitdem und davor nicht ein einziges Mal und wahrscheinlich war ich in dem einzigen Restaurant weltweit, was das so macht. Aber durch diesen einen negativen Zwischenfall appreciate ich jetzt die tausend anderen Male, wo es jetzt wieder so ist, wie es sein sollte, viel mehr. Wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte ich zwar jetzt nicht dieses traumatische Erlebnis gehabt, aber ich würde halt gar nicht darüber nachdenken, wo die Sahne ist. Und jetzt denke ich jedes Mal, geil, die Sahne ist innen drin.
Ja, siehst du?
Ja, also ein kleiner Price to pay für sehr viel einfach gute Erfahrung jetzt.
Ja, mit dieser philosophischen Message, Leute, versucht mal zu appreciaten, was in eurem Leben, was ihr vielleicht als selbstverständlich anerkennt.
Genau, und ich wollte eigentlich auch noch hinwegleiten, ich habe gestern dann jetzt 3 Euro mehr ausgegeben für ein Spaghetti, als ich eigentlich wollte. 3 Euro, ironischerweise. Genau der Preis unserer geringsten Supporterstufe. Wobei aktuell nicht mal zwangsweise, weil wir haben ja noch unsere NBA Finals Rabattaktion. Erzähl doch mal ganz kurz, womit es damit auf sich hat.
Mit dem Code OKC bekommt ihr 75% auf euren ersten Monat im Team Double Stepback. Das hatte den Hintergrund, dass wir vor der Serie den Thunder für eine 75%ige Siegchance zugeschrieben haben, was jetzt nach Spiel 2 natürlich wieder deutlich besser aussieht als noch nach Spiel 1 und mit dem Code IND, also das Kürzel für Indiana, bekommt ihr 25% auf ein Jahresabo im Team Double Stepback. Egal welche Stufe, das ist für alle Stufen gültig. Ihr müsst einfach nur die Codes angeben an der Kasse und diese Aktion läuft so lange, wie die Finals laufen. Und dann warten wir mal ab, ob die Pacers hier noch was klauen können. Nikki hat mich heute Morgen gefragt, Thunder in 5, 6 oder 7? Ich glaube, 5 zu sagen wäre ein bisschen vermessen, da würde man dann den Pacers Unrecht tun. Aber Thunder in 6 scheint aktuell der wahrscheinlichste Weg, oder?
Denke ich auch. Thunder in 6 wäre aktuell auch mein Tipp. Zu der Aktion noch ganz kurz, in den letzten Tagen kamen einige Leute schon hinzu, die das genutzt haben, sowohl was so die Monatsabos angeht. Wir haben aber auch schon den einen oder anderen gehabt, der jetzt gleich für ein ganzes Jahr zugeschlagen hat und hier Double Stepback Supporter jetzt geworden ist mit dem 25% Rabatt. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier Bock hat, dieses Projekt zu unterstützen. Die Aktion läuft, wie gesagt, noch bis zum letzten Spiel der NBA Finals, wann auch immer das sein mag. Wie immer auch der Link zu unserem Patreon, die beiden Rabattcodes und alle Infos zu dieser Aktion auch nochmal unten in der Folgenbeschreibung zu finden. Wir werden morgen, wenn ich wieder zurück bin von dem Ostsee-Trip, eine Supporter-Folge aufnehmen über Kevin Wayne Durant. Da gibt's aktuell eine Menge Gerüchte um seine Zukunft. Aktuell deutet viel darauf hin, dass er spätestens am Draftabend zu einem neuen Team getradet wurde und wir werden uns einfach mal darüber unterhalten. Wie gut ist er noch? Wie kann er Teams helfen? Welchen Teams kann er potenziell helfen? Wie sollte sein Gegenwert aussehen? Da werden wir morgen eine kleine Supporter-Folge aufnehmen. Dann geht's am Donnerstag weiter mit der Game 3-Analyse im öffentlichen Feed. Wir wollen Freitag dann die nächste Supporter-Folge aufnehmen. Da werden wir uns das Thema noch überlegen. Das heißt, diese Woche, so wie es ausschaut, 3 öffentliche Folgen. Heute, Donnerstag und Samstag die Analysen von Spiel 2, 3 und 4 der NBA Finals. Und dann Dienstag und Freitag jeweils eine Supporter-Folge. Also wer Bock hat, kann sich diese Woche an 5 von 7 Tagen eine Double-Stepback-Folge anmachen. Freue mich sehr auf die Woche, sehr auf die Themen, das mit dir zu besprechen alles. Bin sehr gespannt, wie es in den Finals weitergeht. Und dementsprechend würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn noch der eine oder andere Supporter hinzukommt, wenn ihr unseren Hustle appreciated, genauso das ganze Projekt feiert, wie wir es tun. Und das ist doch ein ganz schönes Schlusswort.
Yes, Sir. Freunde, wie angekündigt, wir hören uns morgen eventuell auf Patreon und dann im Laufe der Woche noch 2-mal im öffentlichen Feed. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Wir werden ein Auge nach Indianapolis werfen und dann hoffen wir, dass ihr da weiterhin am Start bleibt. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.